Der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ein Podcast an bedeutsamen Orten zu Themen, die bewegen. Persönlich, politisch oder auch mal philosophisch. Moderiert von der Journalistin Gabi Renz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 5. Podcast-Folge Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Wir haben uns heute das Thema Wirtschaft ausgesucht. In Corona-Zeiten ein brisantes Thema, aber auch sonst ein sehr, sehr gravitätisches Thema für das Land Baden-Württemberg. Für Winfried Kretschmann sind wir an einen besonderen Ort gegangen, der eben nicht ein Ort der Erinnerung nur ist, sondern eben auch einer der Zuversicht und der Zukunftsaussichten für das Land. Wir sind hier in der Arena 2036. Das rekurriert auf 150 Jahre seit Erfindung des Automobils. Wir sind in Stuttgart-Vaihingen am Pfaffenwaldring. Hier ist auch die Luft- und Raumfahrttechnik. Also hier hat die Zukunft schon immer ihren Platz. Wir sind ganz konkret in der Forschungsfabrik, die die nächste Generation von Automobil und von Fabrikation insgesamt vorantreiben will. Eine sehr erfolgreiche Plattform hier auch betreibt, Startups zusammenbringt mit den Big Brands von Baden-Württemberg. Also kurz und gut, es geht um den Cultural Mind Step Change. Herr Kretschmann, ich grüße Sie zu dieser Podcast-Folge.
Frau Renz, seien Sie ebenfalls gegrüßt.
Wann sind Sie hier gewesen und warum ist es so ein bedeutsamer Ort für Sie?
Ich war 2014 hier bei der Einweihung der Arena 2036. Wie Sie schon gesagt haben in der Einleitung, ist ein bisschen die neue Zeit, nicht? Ja, wir wollen ja, das Auto wird sozusagen zum zweiten Mal erfunden. Anderer Antrieb. Ja, emissionsfrei. Dann steht wahrscheinlich das autonome Fahren in Zukunft an, nicht jetzt so über Schritte wie assistiertes Fahren. Und zum Schluss fährt es schlauer wie man selber. Es ist aber wahrscheinlich noch ein Stück dahin, nicht? Das hat wieder ein bisschen nachgelassen, die Euphorie, weil das dauert einfach. Das kann man vielleicht auf eine Versuchsstrecke irgendwie ordentlich machen, aber in einem Ort ist das sehr, sehr ambitioniert, aber die ersten Schritte, da gibt's verschiedene Level, die werden schon gegangen.
Da stellt sich trotzdem auch manchmal die Frage, ist das alles frei im Fluss? Die Gestaltungsfähigkeit, ist die noch gegeben? Also Digitalisierung hat natürlich auch zwei Seiten, ja.
Aber letztlich geht's ja schon immer darum, dass dient das Ganze den Menschen. Wir sehen es ja an den IT-Giganten aus dem Silicon Valley, was auch entstehen kann, wenn man ganz frei sich entfalten kann. Zum Schluss ist man Monopolist und drückt alle anderen an die Wand. Und jeder liefert diesen Giganten Daten und ist sich dessen oft gar nicht bewusst. Drückt einfach drauf, wenn es heißt akzeptieren, und dann drückt er drauf, damit er überhaupt weiterkommt in dem Programm. Und damit machen die dann neue Geschäftsmodelle und steuern uns auf ganz raffinierte Weise. Also man merkt schon, wie jede neue Technologie, die hat auch ihre Schattenseiten. Und das ist nun Aufgabe der Politik, auch die zu sehen. China ist es natürlich noch schlimmer, nicht? Da wird sowas benutzt, um die Leute zu überwachen und zu steuern und Schlimmeres. Also ich will mal so sagen, das ist genau das, was mich umtreibt. Wie bleiben wir auf Augenhöhe mit diesen Dynamiken in der Wirtschaft, dass wir dem nicht nur zum Schluss hinterher rennen, weil die Dynamik so groß ist, dass wir mit unseren alten Regulatorien da einfach niedergewalzt werden durch die normative Kraft des Faktischen. Und deswegen überlege ich mir immer, wie schaffe ich Formate, dass wir auf Augenhöhe zu dieser Dynamik in der Wirtschaft, wenn man es mal andersrum anguckt, was die Kirche im Mittelalter war, an einer dominanten Macht, die alles durchdrungen hat, das ist heute die Wirtschaft und der Primat und die Autonomie der Politik. Ja, die Leute können ja nur Politiker wählen, natürlich auch als Kundenprodukt, aber das ist ein bisschen komplizierteres Thema. Und deswegen sollte die Politik auf Augenhöhe sein und nicht der Dynamik in der Wirtschaft nur hinterherhüpfen, sondern auch steuern, regieren heißt ja lenken und leiten, sondern auch steuern, dass das Ganze auch dem Menschen dient, jedenfalls ihm nicht übermäßig schadet. Nicht? Also zumindest im Bereich der Neutralität sich bewegt und der Kunde entscheidet dann, was er kauft. Nicht? Das ist die große Herausforderung, vor der die Politik steht.
Genau. Aber natürlich solche Gelegenheiten anzubieten, solche Orte wie die Arena 2036, das ist ja erstmal das Gebot der Stunde. Und man spürt ja auch, wie engagiert und wie, ja, man spürt den Geist hier, über Grenzen zu gehen, ja, und miteinander was zu schaffen, was man vielleicht alleine nicht geschaffen hätte.
Also ich sage da immer mitkochen. Wer nicht mitkocht, steht am Ende auf der Speisekarte. Ja, und sich auch in... Es sind auch Gefahrenzonen, nicht? Da kommen wir nachher sicher nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal ist es ein Labor. Sie verstehen sich auch so. Und die Labore im Silicon Valley oder in China, die sind sehr viel größer, teilweise auch mächtiger. Da müssen wir uns in Europa nach der Decke strecken, dass wir nicht zum Schluss Anhängsel dieser großen Technologiemächte sind. Da haben die Europäer eine große Aufgabe, da mitzuhalten, aber dann auch die eigenen Werte mit einzubringen in diese Prozesse. Dass man eben zum Beispiel kein gläserner Mensch wird und keine gläserne Fabrik, wo andere dir die Innovation klauen.
Machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 2011, als Sie angetreten sind als Ministerpräsident. Das war nicht vorhersehbar, dass das auch eine Erfolgsgeschichte von Nähe und Verständnis wird. Sie und die Wirtschaft. Mittelschwere Katastrophe, hat einer gesagt. Oder der Herr Herrenknecht, den Sie kennen, hat gesagt, nur aussteigen und dagegen sein und den Demonstranten hinterherlaufen, das reicht für eine Regierung in Verantwortung nicht aus. Oder Herr Dobrindt, der CSU-Generalsekretär, hat damals eingeladen, jedes Unternehmen, das in Baden-Württemberg durch grün-rote Planwirtschaft verprellt wird, ist in Bayern hoch willkommen. Erinnern Sie sich an die Zeit? Erinnern Sie sich, wie waren die Begegnungen damals?
Ja, sehr gut. Und dann habe ich ja noch gesagt, weniger Autos sind besser als mehr. Und da hatte ich auch den damaligen Daimler-Chef 3 Tage später im Büro. Ich war da allerdings erst designierter Ministerpräsident, also noch gar nicht vereidigt. Erinnere ich mich noch gut, nicht eine unglaubliche Skepsis, was da jetzt wohl passiert. Und die viele in der Wirtschaft dachten, na gut, wir sind zu stark, das überleben wir schon. Ja, das ist jetzt ein Unfall der Geschichte und das werden wir auch überleben. Also insofern hat sich's auch in Grenzen gehalten. Aber sehr schnell hat sich das geändert.
Sie erinnern sich noch an die Begegnung mit Herrn Leibinger?
Ja, sehr gut. Bertolt Leibinger war ja sowas wie der Nestor des schwäbischen Mittelstandes, ja. Und der hat mich dann, ich sage es jetzt mal vornehm, begleitet auf Veranstaltungen. Und man hat schon körpersprachlich gesehen, dass ihn da eine tiefe Skepsis und Misstrauen begleitet. Und bei der dritten Veranstaltung, das war eine Diskussion mit dem damaligen Chef der Deutschen Bank. Danach gab es eine Diskussion, hat er sich dann gemeldet und hat gesagt, naja gut, das war jetzt philosophisch ganz interessant, jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten. Und dann, wo landete er? Natürlich bei der Straße, ja, Straßenbau und so weiter und so fort. Und sprach dann von den Staus und dass es ja wohl nicht ginge, wie wir das machen und so. Dann habe ich gesagt, Herr Leibinger, bei allem Respekt, wir sind sicher nicht ernsthaft der Meinung, dass nach dieser kurzen Zeit die Staus entstanden sind in Stuttgart, nicht? Und ab dem Zeitpunkt hatten wir ein gutes Verhältnis. Ja.
Nach 10 Jahren, heute, also man hat das, man spürt das ja, wenn Sie unterwegs sind. Sie haben sicher hunderte von Firmenbesuchen hinter sich. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur Wirtschaft beschreiben?
Also das mache ich schon lange und habe das beibehalten, denn nur dadurch bekommt man als Ministerpräsident ein Gefühl, was in der Wirtschaft läuft. Meine Beamten haben das mal überschlagen, ich besuche alle 3 Wochen im Schnitt einen Betrieb. Und ich ziehe das jetzt mit Verbänden und so weiter vor, weil da merkst du wirklich, kriegst du authentische Informationen, Unterschiede, du kriegst die Pluralität, die Probleme mit und auch was von dem Sound und dem Gefühl mit. Nicht, wenn man das lange macht, merkt man zum Beispiel Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer. Es geht an den Solarplexus dieser Leute. Da geht es nicht nur um Rationalität. Das ist mit starken Gefühlen verbunden. Weil Erbschaftssteuer ist, das ist oft problematisch in so Familienunternehmen, nicht die Nachfolge. Und der Junge fängt da mal an, nicht, und irgendwie übernimmt der, da haben die ja nicht das Gefühl, der vererbt. Ich vererbe was und muss jetzt auf einmal Steuern zahlen, nicht? Umgekehrt, die Grünen, auch ein Parteitag, die denken natürlich immer an die reiche Erbtante, die ihrem nichtsnutzigen Neffen leistungslos Vermögen vererbt. Nicht, aber in Wirklichkeit merkt man ja, in einem Betrieb ist eine vollkommen andere Veranstaltung. Ich traue, ist es so ein prekäres Thema mit der Erbschafts- und Vermögensteuer. Nicht, also, das heißt, man bekommt real, aber auch vom Feeling her einfach sehr viel mit von schwäbischem und badischem Unternehmertum.
Ein kleines Faszinosum, Sie haben es ja angesprochen, ist natürlich, dass Sie mit dieser Haltung des also Wirtschaftsverstehers natürlich in den eigenen Reihen bisweilen anecken, ja, der Grünen Partei oft zu viel Verständnis haben, zu viel Nähe. Und gleichzeitig sind Sie der Arten Vielfaltschützer, also das muss man erstmal irgendwie zusammenbringen und verstehen Sie Ihre Parteifreunde, dass Sie da manchmal schlucken müssen?
Ja, ich meine, ein Großteil meiner Parteifreunde, der gehört ja sozusagen zum linken Flügel der Gesellschaft, ja, und die sind eher wirtschaftskritisch. Nicht, und jetzt eine Partei, sagen wir mal, wie die FDP oder die CDU, darum spricht man ja auch von Lagern, die sind erstmal wirtschaftsnah. Aber in Wirklichkeit, bei Licht betrachtet, es war übrigens schon an den Anfängen so, das Verhältnis der Grünen zur Wirtschaft ist eigentlich von Anfang an ein besonderes gewesen. Der linke Teil der Gesellschaft, der interessiert sich eher für die Arbeit. Ja, also das heißt, habe ich einen guten, sicheren Arbeitsplatz, werde ich ordentlich bezahlt, habe ich ordentliche Arbeitsbedingungen und so weiter. Der rechte Flügel, ich meine, ist natürlich die demokratische rechte Flügel der Gesellschaft, dem ist wichtig, dass die Wirtschaft brummt. Nicht? Die redet immer vom Wachstum. Nicht? Wachstum und Beschäftigung. Nicht? Beschäftigung ist SPD, Wachstum CDU, mal grob. Aber beide sagen das immer zusammen. Jetzt die Grünen, es war von Anfang an so, die haben ein Interesse gehabt, was produziert wird. Nicht nur das, sondern auch was. Das heißt, wird ein Atomkraftwerk produziert, Ablehnung, wird ein Windkraft produziert, positive Zustimmung. Und dieses inhaltliche Interesse ist aus der ökologischen Frage entstanden. Und deswegen ist das schon ein besonderes Verhältnis. Der Grünen oder sagen wir die Ökologiebewegung hat es geschafft, dass ein bestimmtes Produkt politisch stillgelegt wurde, nämlich die Atomkraft. Ja, das ist schon ziemlich einmalig. Und daran merkt man das nochmal, nicht? Und es hat sich bei mir eigentlich nicht geändert. Ja, also mich interessiert immer, was die machen, nicht nur, dass sie etwas machen, egal was. Und das merken viele Unternehmer eben mit unseren Branchen sowieso, die ja sehr technisch orientiert sind, die meisten. Wir sind ja noch das Industrieland und haben Gott sei Dank keine Deindustrialisierung gemacht und nur auf Dienstleistung gesetzt. Und dazu habe ich einen ganz natürlichen Zugang. Allerdings kommt jetzt eine ganz neue Welt, das ist IT. Wir sind die Hardware-Könige in Baden-Württemberg. Das können wir seit 150 Jahren, beste Hardware zu machen. Jetzt kommt aber die neue Welt, IT-Plattformökonomien. Und das ist jetzt die große Herausforderung, vor der uns vor allem unsere Mittelständler stehen. Wie kriegt man das zusammengeschraubt? Schaffen wir das, die IT-Welt zu verschrauben mit dieser Hardware-Welt? Das ist das Entscheidende. Nicht Industrie 4.0, also das Internet der Dinge, das waren so wichtige Stichworte. Das habe ich sehr früh, Gott sei Dank, gemerkt, war zweimal im Silicon Valley. Nicht? Und ein Ergebnis ist zum Beispiel unser Cyber Valley, ein europäischer Hotspot für künstliche Intelligenz, weil das ist der zukünftige Glutkern der Digitalisierung. Und nur wer da mitspielt, wird in Zukunft überhaupt mitspielen bei der ganzen Digitalisierung.
Ist das nicht auch ein Vermittlungsthema, ja? Diese kleinen Start-ups, die hier matchen mit den großen Konzernen, die Chancen kriegen oder das Cyber Valley und so weiter. Das ist eben nicht in der breiten Bevölkerung, in der breiten Gesellschaft so sichtbar, obwohl es einen explosiven, explosiv sein kann für eine Wirtschaft. Also es sind kleine flammende Herde, die irgendwann ein großes Feuer werden. Es ist von der Kommunikation her so, jeder fragt doch, ja, was passiert mit der Automobilwirtschaft? Ja. Dieses große, analoge Denken herrscht schon noch sehr. Ja.
Also sagen wir so, unsere Start-ups sind halt 100 Jahre alt. Die haben ja auch so angefangen und sind sehr erfolgreich auf den Weltmärkten. Dadurch haben wir schon ein gewisses Problem mit Start-ups. Nicht bei uns will man einen Job beim Daimler. Nicht? Dann hat man sozusagen, feiert die ganze Familie, dann hast du dein großes Los gezogen. Und in so einer Welt, wo wir 600 Weltmarktführer haben, die gibt's überall in jedem Albtal und in jedem Schwarzwaldlichtung sozusagen stehen die. Nicht, da will man mehr einen guten Job haben, wenn man zum Beispiel Ingenieur ist, als selber ein Start-up zu machen. Nicht, das hat, man sieht, wir haben ein breites Unternehmertum und das pflanzt sich sozusagen familiär hauptsächlich fort. Nicht, also die Kinder von Unternehmern bleiben im Geschäft und werden wieder Unternehmer. Aber dass jetzt Leute aus Hochschulen einfach ganz frisch, obwohl sie gar nicht daherkommen, sagen, ich gründe eine Firma, das ist nicht so einfach, aber den Schwung haben wir inzwischen aufgenommen. Und jetzt haben wir auch gute, etwa 9, also nennen das ja heute witzigerweise Ökosysteme, nicht? Darauf sollten wir Grünen uns mal freuen, nicht? Das zeigt ja, woher das kommt. 9, die leider nicht so bekannt sind. Wir versuchen immer, sie noch sichtbar zu machen, wie in Berlin. Aber wenn man genau hinguckt, wir haben die meisten Start-ups, die sich nachher auch am Markt behaupten. Ja?
Wurde uns ja gerade erklärt, zum Beispiel der Repräsentant von Daimler, der hier in der Arena tätig ist, hat gesagt, dass sie hätten über 130 Kooperationen mit Start-ups in diesen kurzen Jahren, wir reden hier von 3 Jahren, ja. Und der Vertreter von Plug and Play, also der hier die zusammenbringt, die Startups und die Großen, sagt, das sei von 35 Plattformen weltweit die mit den meisten Zuwachsraten. Also hier, es zieht auch an.
Ja, also man kann es so sehen, die Entwicklung B2C, also dass der produziert zum Konsument. Das haben die großen Plattformökonomien erstmal abgegrast. Und mein Vorgänger Oettinger hat immer gesagt, die erste Halbzeit haben wir verloren. Aber das B2B, Business to Business, ist unsere große Chance. Nicht, weil wir haben die Industrie, wir haben die Erfahrung, wir haben die Kundenorientierung, das haben wir alles. Darüber jetzt können wir in die Champions League aufsteigen. Nicht das, was weiß ich, Amazon, Airbnb, das werden wir jetzt irgendwie nicht einholen, sondern das ist der Weg, wo wir da einholen. Nicht? Und genau hier werden ja diese Masse von Daten produziert. Nicht? Deswegen haben die hier ja schon ein eigenes 5G-Netz. Nicht, weil die das brauchen, da werden ja solche riesigen Datenmengen produziert, nicht? Und das ist unsere große Chance, die wir haben, über unsere große Tradition und Kenntnisse von industriellen Prozessen, die Daten, die hier entstehen, daraus neue Geschäftsmodelle zu machen und nicht einfach aus Daten direkt die Kundengeschäfte zu machen. Das ist unsere Chance, die wir haben. Und da haben halt die Start-ups die Möglichkeit, an größere Firmen anzudocken. Und die haben das endlich gespannt. Und ich habe mal so ein Start-up kennengelernt in Zagreb. Dem haben sie die kalte Schulter gezeigt. Dann ist ein Kroatischstämmiger, dann ist er halt da zurück. Heute reißen sie sich um ihnen. Nicht? Also das haben sie, glaube ich, gelernt, dass ihre Arroganz dass sie denken, ja was, wir sind selber schlau, dass es nicht geht. Und dass so kleine Start-ups eine ganz andere mentale Mobilität haben, vor allem für disruptive Entwicklung. Nicht disruptiv heißt ja, du verbesserst nicht was, sondern da kommt ein Schnitt und das ist was völlig anderes, nicht? Also du machst jetzt keinen besseren Kodak-Film, sondern kommt das Digitalfoto und dann verschwindet der. Du verbesserst nicht meine Schreibmaschine, kommt der PC, dann ist das weg.
Die Flexibilität nicht aufzubringen. Nicht?
Und das aufzubringen, dieses was völlig anderes Denken, fällt natürlich Ingenieuren, die immer am Verbessern sind, sehr viel schwerer. Und das haben sie, glaube ich, jetzt gecheckt. Und darum haben wir sehr viel Kooperation unserer Traditionsunternehmen mit Start-ups. Das ist ein guter Weg, um auch mitzuspielen einfach.
Also primär ist natürlich der Mentalitätswechsel. Haben Sie das Gefühl, dass in der Breite der Traditionsfirmen, die hier die großen Namen auch sind, aber auch kleinere, ob der Mentalitätswechsel schon da ist oder durch Sie noch zum Beispiel vorbereitet werden müsste?
Also sagen wir so, bei den großen Konzernen sowieso, das habe ich ja gerade gesagt, auch die großen Mittelständler, bei den kleinen gibt es schon Probleme und dafür haben wir dann Formate geschaffen solchen Unternehmen, dass das auch in die Breite des Mittelstandes kommt, nicht Allianz 4.0 und viele solche Projekte. Also da kann die Politik dann viel machen, dass sie Formate schafft für die Wirtschaft, in denen die dann selber operiert, das ist uns inzwischen ganz gut gelungen. Aber es sind immer einzelne Leute, die du da finden musst. Die habe ich auch rausgefunden. Und die wuppen das. Die machen die entsprechenden Kongresse. Nicht zum Beispiel im ZKM in Karlsruhe. Das ist ein genialer Ort dafür. Nicht? Und da verschmilzt dann nicht nur Wissenschaft mit Wirtschaft, sondern auch noch Kunst. Das ist dann ganz verrückt, nicht? Wenn du da einen Unternehmer hast, der dann die richtigen Formate macht für die Szene, dann kommt was voran. Und wir müssen es halt noch sichtbarer machen. Ansonsten ist es wirklich inzwischen sehr, sehr gut angelaufen.
Ich merke manchmal bei Ihnen so ein bisschen ein leichtes Pathos. Das erinnert mich so etwas an die Spätzeit. In Ihrer Rede auf dem Parteitag, Landesdelegiertenkonferenz, haben Sie vom neuen Gesellschaftsvertrag, Neuerfindung des Autos, Musterland der Mobilität, also ziemlich hohes Labeling, wollte ich Sie mal fragen, Transformationen stehen an, ja nicht nur in der Automobilindustrie, welche Bereiche sehen Sie als Zukunftsbereiche für Baden-Württemberg, für ein neu erfundenes Baden-Württemberg?
Also erstmal sind es zwei große Stränge, natürlich Dekarbonisierung und Digitalisierung. Das sind die beiden großen Transformationsstränge. Dekarbonisierung ist klar, da ist erkannt, das ist auch inzwischen durch. Also ich meine, ein Unternehmen nach dem anderen erklärt, wann es CO2-frei sein will, das ist durch. Bei uns bin ich echt auch stolz drauf, wie die das machen und wie auch diese neuen Generationen, die wir da haben, das absolut ernst nehmen. Das Problem dabei ist das Tempo. Ja, das Tempo ist zu langsam. Also das ist das einzige Problem, das wir haben. Wie werden wir schneller? Digitalisierung, zweite große Strang, haben wir ja auch schon ausführlich drüber geredet. Nicht, das sind die beiden großen Transformationsmotoren. So, und jetzt haben wir natürlich mit der Krise der Automobilindustrie gemerkt, haben auch uns natürlich Ökonomen gesagt, wir müssen auch gucken, dass wir von dieser starken Abhängigkeit vom Auto ein Stück mal auch wegkommen. Deswegen habe ich mir als Schwerpunkt ausgeguckt Gesundheitswirtschaft. Hängt natürlich auch mit der Pandemie zusammen. Aber weil wir das schon sind, wir sind ein wichtiger Gesundheitsstandort für zum Beispiel Medizintechnik, sehr, sehr alt, ja, auch über 50 Jahre alt. Ich bin sogar in der Nähe davon, habe ich gewohnt, nicht? Und Esculap Tuttlingen, zu der hat man nur gesagt, da geh. Ja, es war schon damals eine Aktiengesellschaft, das wurde nur genannt, der schafft bei der AG. Und dazu kommen natürlich jetzt, sagen wir, in dem ganzen, wie soll ich sagen, Gürtel in Oberschwaben, auch neue Unternehmen im ganzen Bereich der Biotechnologie, der Pharmakologie. Wir mit unseren potenten Universitätskliniken sind da der geeignete Standort, um die Gesundheitswirtschaft auszubauen, zu forcieren und dahin zu kommen. Wenn ich nochmal gewählt werden sollte, wünsche ich mir nach den weiteren 5 Jahren, dass die Gesundheitswirtschaft Baden-Württembergs den Leuten genauso im Kopf ist wie heute Maschinen und Automobilbau. Dann haben wir es geschafft, nicht das zu erkennen. Schon heute 1 Million Arbeitsplätze. Und auch da muss man sehen, die Digitalisierung wälzt auch diesen Bereich dramatisch um. Da kommen 2 Dinge zusammen. Das eine ist die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und dazu jetzt die Digitalisierung auch aller Prozesse bis hin zu operieren. So, und ich will es mal an einem Beispiel sagen. Ein Medikament kam früher aus der Chemie oder aus der Natur. Und dann hat man das ausprobiert, wie es wirkt. Und dann hat man irgendwann daraus eine Medizin gemacht. Das wird sich drehen. Heute wird man das menschliche Genom scannen und dann sagen, was braucht der für eine Medizin mit dem, was er hat? Wir kennen das zum Beispiel aus Chemotherapien bei Krebs. Bei manchen wirken sie super, bei anderen überhaupt nicht. Und es hängt einfach mit der genetischen Verfasstheit der Person zusammen. Daran sieht man an dem Beispiel, was man da wird in Zukunft machen können. Oder dass man heute auch Diagnosen mit künstlicher Intelligenz machen können. Da gibt es ja ein berühmtes Beispiel, dass Hautveränderungen die künstliche Intelligenz es genauso gut gemacht hat, sogar einen Kick besser wie die Dermatologen. Ja, ich habe jetzt mal erkundigt, stimmt natürlich so nicht. Nur wenn die Dermatologen eine Vorarbeit leisten, dann kann der das besser erkennen. Oder jetzt, was Corona betrifft, ganz interessant. Es ist wohl dabei, eine App zu entwickeln, die schon an der Art, wie du hustest, erkennt, ob du infiziert bist. Sowas kann nur eine Maschine, also eine künstliche Intelligenz, nicht? Die vergleicht einfach die Frequenzen sozusagen 100.000-fach eines Hustens von einem Covid-Infizierten mit einem, der anders hustet, dann sind es vielleicht winzige Unterschiede und dann kannst du das vielleicht diagnostizieren. Also ich will damit sagen, was da
Brave New World.
Ja, was da möglich ist. Und daran sieht man, dass wir da auch sehr gute Bedingungen haben. Das zum einen ist wieder dasselbe Thema. Ich erinnere mich an Esculap, gehört heute in einem anderen Unternehmen. Wann war das? 20 Jahre, schätze ich mal. Modernste Fabrik von Europas. Die habe ich besucht, die haben Hüftgelenke gemacht. Da hast du fast keine Leute mehr gesehen. Nicht? Zum Schluss haben Bänder, die poliert, alles faszinierend. Und lediglich beim Verpacken hat man da noch Frauen gesehen.
Was spricht denn dagegen, dass solche Fabriken wie hier, so eine Zukunftsfabrik, auch in diesen Clustern funktioniert?
Nichts. Nicht, das muss man genau machen, nicht? Und wir haben da mit der dortigen Hochschule für angewandte Wissenschaften auch besondere Modelle gemacht. Nur, wir hatten da auch letztens einen Kongress und da hat sich aber gezeigt, wenn du nur Hüftgelenke machst, verschwindest du vom Markt. Du musst es heute bis hin zu Plänen für die Physiotherapeutin, die nachher dem wieder richtig das Laufen hat, das musst du im Paket heute anbieten. Ja, über den digitalisierten Operationsroboter, das muss heute alles im Paket sein. Die musst all diese Leute zusammenbringen. Und darum habe ich neben dem strategischen Dialog Automobilwirtschaft einen zweiten strategischen Dialog ins Leben gerufen. Ein Gesundheitsforum Baden-Württemberg heißt er. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir brauchen neue Formate, damit wir nicht dem Problem hinterherrennen. Und das haben wir vor jetzt, glaube ich, 1,5 Jahren ins Leben gerufen mit einer unglaublichen Relevanz. Und was war das Überraschende? Die Akteure aus den ganz verschiedenen Bereichen, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Versorgung, daher wichtig, nicht? Ganze Medizinsektor, die waren überrascht. dass sie so wenig voneinander wussten. Das heißt, da entsteht auf einmal eine Kommunikation zwischen Sektoren, die nur dann überhaupt erst reden, wenn sie vielleicht von dem ein Produkt kaufen wollen. Das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst und alle sind begeistert und man kann sich des Zuspruchs gar nicht erwehren. Und was zeigt es? Man braucht auch neue Formate. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Also nicht immer irgendwie dem Problem hinterherrennen, irgendwelche Lobbygespräche führen und so weiter, sondern die Akteure zusammenzubringen. Ja? Wirtschaftsministerium, Wissenschaftsministerium, Sozialministerium. Das heißt Wissenschaft, nicht, also das heißt in dem Fall Forschung, ja, zum Beispiel Universitätskliniken, Wirtschaft und Versorgung. Nicht? Letztlich ist es ja kein wirklich freier Markt wie sonst. Es ist ja alles regulierte, gesundheitswirtschaftlich hochgradig reguliert. Nicht? Und da merkt man, da so entstehen die neuen Dynamiken. Und solche Formate werde ich auch weitere gründen, weil mit dem alten Ressortdenken rennen wir den Problemen hinterher. Heute wird alles vernetzt, was vernetzt werden kann. Das ist die Ansage der Wirtschaft. Darauf müssen wir uns politisch
einstellen. Das heißt natürlich auch, Regieren ist ein anderes Regieren, ja, wenn man mal in die neue Zeit blickt.
Ja.
Das ist moderieren, zusammenführen. Man kann ja nicht allen Kooperationen mit eigenen Ministerien hinterherlaufen. Was würden Sie denn als neue Idee von Baden-Württemberg, wenn Sie jetzt ein bisschen eine Überschrift, ist das immer noch dieser Spruch von mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben? Oder was würden Sie als die große Idee von Baden-Württemberg sehen?
Nein, der Spruch ist jetzt sozusagen angekommen. Und jetzt gehen wir allerdings einen Schritt weiter. Nur noch mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Nicht? Das andere muss verschwinden. Was nicht grün ist in der Produktion, muss verschwinden, nicht? Deswegen brauchen wir auch Instrumente, wie zum Beispiel Zertifikatehandel oder CO2-Steuer, marktwirtschaftliche Instrumente, damit es auch sozusagen von selber vorangeht. Bei einer Marktwirtschaft sind Preise entscheidende Signale. Und in Zukunft darf man eigentlich nur noch mit grünen Produkten überhaupt schwarze Zahlen schreiben. Wir müssen gucken, dass man mit anderen eher rote schreibt, damit man nur noch grüne Produktlinien machen, denn wir müssen ja die Wirtschaft insgesamt dekarbonisieren, nicht? Deswegen machen wir zum Beispiel eine Wasserstoffstrategie. Das heißt, das Stahl wird nicht, Stahl wird hergestellt über Reduktionsprozesse der Erze, nicht? Das sind ja Verbindungen. Nicht? Und wenn du die wieder reduzieren willst auf ihr Element, nämlich Eisen, dann brauchst du ein Reduktionsmittel. Das ist in der Regel Kohle. Die müssen wir jetzt ersetzen durch ein anderes Reduktionsmittel, das ist Wasserstoff. Macht natürlich nur einen Sinn, wenn der regenerativ erzeugt wird. Und daran merkt man das, was das für Aufgaben sind, alle Prozesse grün zu machen. Das heißt emissionsfrei im Prinzip. Nicht darauf wird es ankommen. Das heißt, man muss diese Digitalisierung, das muss man auch mit einer Dekarbonisierung verbinden. Das geht nur über den Aufbau regenerativer Energien. Denn nichts, praktisch nichts mehr, was wir heute machen in der Welt, geht ohne Strom. Und die Elektrifizierung von Prozessen ist genau der Weg überall. Das heißt, du verbrennst halt kein Öl oder Gas mehr im Ofen zum Heizen, sondern hast eine Wärmepumpe über den Strom, die dann deine Wohnung heizt. Und so müssen wir auch der Verkehr, müssen wir alle Prozesse elektrifizieren, entweder direkt, das ist dann batterieelektrisch, oder indirekt, wie zum Beispiel über Wasserstoff, der daraus gewonnen wird und dann gespeichert werden kann. Dann hast du ja das Regenerative auch mit in dem Produkt drin. Das ist die große, große Aufgabe. Und gesellschaftspolitisch würde ich so sagen, kommen natürlich soziale Dinge dazu. Ich sehe mir am Fair Trade, das ist so ein Gedanke. Früher eine Nische. Heute ist es ein echter Bestandteil der Marktwirtschaft geworden. Nicht zum Beispiel beim Kaffee kann man das feststellen. Es ist heute ein entscheidendes Marktsegment. Das machen nicht nur mehr Überzeugungstäter. Ja, auch dieser soziale Aspekt muss natürlich rein. Ohne das sozial zu temperieren, wird man den Klimawandel erfolgreich nicht bekämpfen. Deswegen habe ich eine ganz einfache Philosophie umzusetzen. Es ist nicht einfach, aber die Philosophie ist eher einfach. Die heißt, wir selber können den Klimawandel in keiner Weise bremsen allein. Selbst wenn ich den radikalsten Klimaschutz aller Zeit mache in Baden-Württemberg, es bleibt weit unter 1% der globalen Emissionen. Also wir können die Welt nicht retten, indem wir selber nur radikal CO2 vermeiden, sondern unsere Aufgabe ist zu zeigen, dass Wertschöpfung, ja, das heißt Prosperität und Arbeitsplätze dadurch geschaffen und gesichert werden. Nur wenn wir zeigen, dass das geht, dann werden es andere Regionen wie jetzt Indien, China, also die großen Emittenten, die USA auch machen. Nur dann, nur wenn wir zeigen, das funktioniert. Deswegen habe ich diese Under Two Coalition mit dem Jerry Brown, dem Governor von Kalifornien, gemacht.
Also eine weltweite Klimakoalition der Regionen.
Und warum war sie so erfolgreich? Wir haben mit 8 Regionen angefangen. Heute sind es über 220 weltweit. Weil wenn 2 führende Industrieländer wie Kalifornien und Baden-Württemberg, Kalifornien, Amerika, Baden-Württemberg, Europa, das machen, dann liegt darin ein Prosperitätsversprechen. Ich dann denke, die, wenn solche wirtschaftlich Top-Länder das machen, dann liegt da ein Wohlstandsversprechen drin. Und nur dann machen das andere auch, nicht? Weil so viel Grüne wie in Baden-Württemberg gibt's nirgendwo auf der Welt. Ja? Ja, also deswegen müssen wir zeigen, wir müssen es nicht nur, wir können es auch. Und das müssen wir als Hochtechnologieland zeigen und sozusagen die Blaupause machen. Ein Ökonom hat mal sehr schön gesagt, es muss kopierfähig sein, was wir machen. Da machen es auch an. Das ist unsere Verpflichtung als Baden-Württemberg. Darum sage ich immer, dass ich als der erste grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg generiert wurde und nicht in Sachsen-Anhalt, hat schon seinen Sinn, dass der in einem Industrieland, dass das grün geführt wird.
Wenn Sie in der idealen aller Welten leben würden und der Superlenker wären von Baden-Württemberg, sind Sie jetzt schon, aber an welchen Stellschrauben würden Sie drehen, um Baden-Württemberg zukunftsfest zu machen, wenn Sie heute drehen könnten?
Also ich würde mal sagen, an den Schrauben habe ich gedreht. Und für uns wäre die wichtige Schraube noch mal zu überlegen, wie muss Landesregierung und Verwaltung organisiert sein, dass wir in der Lage sind, dieser Dynamik auch zu folgen und nicht uns in Kämpfen zwischen Ressorts zu verschleißen. Nicht? Wie muss eigentlich die Regierung der Zukunft aussehen? Wie muss sie organisiert sein, dass wir mit dem Tempo mithalten können? Das glaube ich, klingt jetzt ganz abseitig, ja. Aber davon bin ich fest überzeugt. Ich habe es mit diesen Strategieformaten versucht, aber das ist ja erstmal der Versuch, es zu umgehen. Ja, die Ressorts zusammenzubringen. Aber ich glaube, darüber muss man sich große Gedanken machen. Aber Verwaltungsreformen zu machen, kann man eigentlich niemandem empfehlen, es sei denn, er will unbedingt eine Wahl verlieren. Da auf jeden Fall kein viertes Mal antrete, wäre das vielleicht etwas, was ich machen muss, auch wenn es wirklich nichts gibt, das so wenig sexy ist, wie Verwaltungsreform zu machen. Aber es gibt ja auch Dinge, die sind, obwohl sie nicht sexy sind, trotzdem sehr wichtig. Also das werde ich mir überlegen und ausgehend von diesen neuen Formaten überlegen, wie sieht eine Regierung und eine Verwaltung aus, die diesen Zeiten entspricht. Jedenfalls nicht die wir haben, die stammt ja aus vollkommen anderen Zeiten.
Die Augenhöhe mit der Wirtschaft, sie wird irgendwie hergestellt werden müssen und durch Sie moderiert sein. Das war ein weites Feld und wir könnten natürlich noch Stunden reden. Das tun wir nicht. Wir gucken den Roboterarmen zu, den Working Spaces der Zukunft des Landes. Ich danke für Ihre Begleitung. Das war der 5. Podcast Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Bleiben Sie uns gewogen.